Das neue Jahr und Geburtstage, das ist ja immer so eine zwiespältige Sache. Man merkt immer, wie man älter wird. Vielleicht, wenn man älter ist, merkt man das noch mehr. Schon wieder ein Jahr. Ich kann mich einfach noch gut erinnern, als ich ich weiß nicht, wie klein ich da war. Ich habe mir einfach ausgerechnet dann, wie alt das ich bin, wenn mal das Jahr 2000 da ist. Und dann war das für mich schon ein enormes Alter, was ich dann da hatte. Und jetzt bin ich schon so alt. Das Jahr 2000 ist schon vorbei, auch die ganze Hektik auf das Jahr 2000, wo man gedacht hat, das sei jetzt, weiß ich, was für eine einschneidende Jahreszahl. Auch das ging einfach weiter. Aber wir werden älter. So geht das und so ist das Leben. Und am Anfang dieses Jahres, wo wir stehen, weiß eigentlich niemand, was ihn wirklich erwarten wird im nächsten Jahr. Ob wir alle wieder hier sitzen werden in einem Jahr. Irgendwie leben wir alle in das Ungewisse hinein. Wir haben zwar unsere Terminkalender, wir haben die zum Teil schon gefüllt, wenn Sie die Termine von unserem Gemeindebrief, den wir verschickten, in Ihre Agenda eingetragen haben, dann haben Sie schon einiges drin. Sie haben vielleicht schon Ferien eingetragen, vielleicht schon gebucht. Aber ob wir alles wirklich wahrnehmen können, das wissen wir eigentlich nicht. Jakobus schrieb einmal: Ihr sagt, heute und morgen werden wir in die und die Stadt reisen, dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und gutes Geld verdienen. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird, sagt Jakobus. Was ist euer Leben? Es gleicht einem Dampfwölkchen, das aufsteigt und sich sogleich wieder auflöst. Sagt lieber, wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dieses und jenes tun. Unser Leben ist nicht sicher, auch wenn wir gut versichert sind als Schweizer. Ich gab kürzlich wieder eine Statistik, wir sind also die meistversicherten Menschen auf der Welt. Auch in Europa sind wir am besten versichert. Wir haben alles versichert und deshalb fühlen wir uns vielleicht so sicher. Aber das Leben ist gar nicht sicher. Und wir merken selber auch, wie das, was jetzt weltweit geschieht, auch bei uns Verunsicherung auslöst. Wenn ein Krieg im Nahen Osten losgeht, was hat das für uns für Bedeutungen? Solange die Sachen ja weit weg sind, sind sie uns ja egal. Aber je näher sie kommen und je mehr Einfluss sie auf unser Leben haben, je mehr beschäftigen sie uns. Wenn im Nahen Osten der Krieg losgeht, wird das Heizöl teuer und das Benzin wird teuer. Das bewegt uns. Manchmal bewegt uns das mehr als die Schicksale, die dahinter stehen. Aber auch wenn alles unsicher ist, eines ist ganz sicher: Gott ist treu und egal, was uns im nächsten Jahr passiert, er wird uns nicht verlassen. David machte das in seinem Psalm, den wir eingangs gehört haben, sehr deutlich, Psalm 139. Und den möchte ich mit uns ein bisschen betrachten. David beschreibt in diesem Psalm die Größe Gottes. Er macht deutlich, es gibt keinen Ort, an dem die Gegenwart Gottes nicht präsent wäre oder wo er sich irgendwo Gottes Gegenwart entziehen könnte. Wo wir uns befinden, Gott ist bei uns und er weiß, wie es uns geht. Wir können ihm nicht entrinnen. David sagt, wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Wo kann ich hinspringen, an einem Ort von niemandem gesehen zu werden, nicht einmal vor Gott? Es gibt kein Entfliehen. Es gibt keinen Ort, an dem ich der Gegenwart Gottes ausweichen könnte. Steige ich hinauf in den Himmel, du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt. Auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. Sage ich, Finsternis soll mich bedecken. rings um mich werde es Nacht, so hilft das nichts. Denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht ist so hell wie der Tag. Auf die einen wirkt das vielleicht bedrohlich. Es gibt keinen Ort, keine Situation, in die Gott nicht hineinsieht in meinem Leben. Das macht uns vielleicht Angst, vielleicht möchten wir ja mal irgendwie nur für uns sein und auch nicht, dass Gott das jetzt weiß. Manchmal wäre das noch praktisch. Unser ganzes Leben und Denken ist offenbar vor Gott. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Pläne von Ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. David ist fasziniert von dieser Wirklichkeit. Und er sagt dann, von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt mein Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. Dass Gott uns in jeder Situation sieht, ist für uns fast unbegreiflich. Denken wir nur an die kleinen Kinder. Wenn Kinder sich verstecken wollen, was machen sie?
So.
Und dann meinen sie, weil sie den anderen nicht mehr sehen, dass man sie jetzt nicht sieht. Und manchmal meinen wir, wir können einfach die Augen schließen und dann werden wir nicht mehr gesehen. Es ist für uns schwer zu fassen, weil der Schritt von der Entwicklung vom Kind hin zum Bewusstsein, dass es Gott möglich ist, uns in jeder Situation zu begleiten, ist ein großer Schritt für uns, das zu erfassen. David sagt, ich kann es fast nicht fassen, dass das möglich ist, dass du mich nie verlässt, dass du immer bei mir bist. Dass Gott mich in jeder Situation sieht und durch kennt, ist unbegreiflich. Wir wollen heute sehen, was das für eine wunderbare Sache ist, dass Gott in unserem ganzen Leben präsent ist und um uns weiß. Wir werden zuerst mal sehen den Aspekt der Geborgenheit und dann den Aspekt des Schutzes. Zum einen gibt das uns eine enorme Geborgenheit. Jeder Mensch trägt in sich die Sehnsucht, von jemandem wirklich verstanden zu werden. Zutiefst begriffen zu werden, wer ich bin, was mich umtreibt, was mich beschäftigt. Und wir haben unsere Grenzen uns einander gegenüber. Das geht auch in ganz tiefe Beziehungen hinein. Es ist nur bis zu einem gewissen Grad möglich, sich dem anderen zu offenbaren, dass der mich wirklich versteht. Niemand kann mir schlussendlich zutiefst nachfühlen, was mich bewegt. Ich bin auch nicht in der Lage, alles so zu beschreiben, dass der andere es begreifen könnte. Und so sind wir alle in einer gewissen Weise bis zu einem gewissen Grad einsam. Bis zu einem gewissen Grad sind wir auf uns zurückgeworfen. Aber diese Einsamkeit, die jeder Mensch in sich trägt, die wird von Gott durchbrochen. Das finde ich etwas enorm Faszinierendes. Denn es gibt tatsächlich jemanden, der mich durch und durch kennt und der mich versteht. Der mich sogar besser begreift als ich mich selbst. Wenn ich den Eindruck bekomme, die ganze Welt würde mich nicht verstehen, so kann ich eins immer wissen, Gott versteht mich und erkennt meine Beweggründe. Er weiß, was mich treibt, er weiß, was mich motiviert. Keinen Ort und keine Situation gibt es in meinem Leben, die von Gott nicht gesehen und verstanden würde. Wenn ich krank bin und sogar wenn ich eine schwere Krankheit habe, von der heimgesucht werde, wenn ich große Schmerzen zu erleiden habe und Ängste auszustehen, die ich nicht einmal wirklich formulieren kann, so darf ich wissen, Gott ist bei mir. Er kennt mich und er versteht mich. Er kennt meine innere Not. Er weiß, was mich beschäftigt und ich kann mit ihm darüber sprechen. Und weil er mich so gut kennt, muss ich ihm nichts vormachen. Ich muss ihm nicht etwas erzählen, was für ihn schön klingt. Das ist ja die Gefahr, in der wir stecken, auch als Christen, dass wir immer gern schön reden. Gott weiß, wenn ich mit ihm spreche, was mich beschäftigt. Gott will nur wissen, ob ich es mit ihm teilen will. Das interessiert Gott. Er weiß, wenn es mir schlecht geht. Was Gott interessiert, ist, ob ich zu ihm komme, ob ich bei ihm Hilfe suche, ob ich mich ihm öffne und ihm sage, er weiß es schon, bevor ich meine Lippen öffne, was ich ihm sagen werde, was mich wirklich bewegt. Das heißt, ich kann vor Gott ganz offen sein. Das finde ich eine wunderbare Sache unseres Glaubens. Ein enormes Privileg. Ich kann ganz offen mit Gott darüber sprechen, was mich bewegt, weil er es eh schon weiß. Ich kann gar nichts verbergen vor ihm. Dann sage ich es ihm doch besser. So heißt es in einem anderen Psalm, setzt allzeit euer Vertrauen auf ihn, schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Psalm 62, Vers 9, wer das notieren will, finde ich einfach eine der, gut, ich finde eh viele Aussagen hervorragend in der Bibel, aber das finde ich eine wirklich von den super Aussagen, schüttet euer Herz vor ihm aus. Das heißt, ihr könnt euch öffnen, ihr müsst nicht Gott irgendeine fromme Rede bringen, ihr könnt das Herz ausschütten, ihr könnt euch öffnen, ihr könnt das sagen, was euch bewegt. Das ist Zuflucht suchen bei Gott. Das können wir. In großer Not, auch wenn uns niemand versteht, Gott versteht dich. Oder wenn ich unter Depressionen leide, und mich kein Mensch zu verstehen scheint, wenn ich mich selbst nicht mehr begreifen kann, wenn ich meine Reaktionen, meine Gedanken nicht mehr einordnen kann, wenn es dunkel wird um mich und ich denke, auch Gott versteht mich nicht mehr, wenn ich mich ganz und gar in diese Finsternis fallen lasse und ich verloren und unbeachtet mir vorkomme, dann täusche ich mich. David schreibt, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht. So hilft mir das nichts, denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht ist für dich hell wie der Tag. Auch in der tiefsten Finsternis unseres Lebens, wo wir nicht ein- und auswissen, behält Gott die Orientierung. Und ich denke, wenn Menschen in depressive Zustände geraten, dann kann das ihnen eine Hilfe sein, einfach nur noch das zu wissen, Gott hat die Übersicht behalten in meinem Leben und er kennt meine Finsternis und wenn ich sie nicht begreife, er begreift sie. Ich halte an ihm fest. Er ist mit mir. Denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht so hell wie der Tag. Oder wenn ich dabei bin, Gewohnheiten abzulegen oder Dinge, die mein Leben schwer belasten und es mir nicht leicht fällt und ich darum kämpfe, ich es vielleicht da und dort auch nicht schaffe, aber ich möchte es schaffen. Wenn ich meine, niemand begreift mich, Gott begreift dich. Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Immer. Du bist in seiner Hand. Sind wir uns dessen wirklich bewusst? Nehmen wir doch das nicht als eine Bedrohung, dass Gott uns überall sieht. Nehmen wir das als ein Geschenk der Geborgenheit, dass wir einen Gott haben, vor dem unser Leben offenbar ist, der uns durch und durch kennt, der meine Gedanken kennt, der weiß, wie es mir geht und mit dem ich alles teilen kann, Freude und Leid. Und die andere Seite dieser Wirklichkeit, dass mich Gott kennt und überall sieht, ist auch eine wichtige Seite. Diese Seite oder diese Tatsache bewahrt uns vor Sünden. Dass wir uns falsch verhalten oder sündigen. Ich weiß immer, egal was ich mache, Gott ist mit mir und er sieht mich. Also nehmen wir einmal an, wir sind im Begriff, etwas zu stehlen. Könnten wir ja mal auf die Idee kommen, weil das ist günstiger, wenn man stiehlt, oder? Jetzt bin ich da in diesem Geschäft und ich habe da so ein interessantes Gerät, relativ klein, man kann das gut entwenden, aber der Ladenbesitzer schaut mir zu. Der beobachtet mich jetzt immer. Ja, was mache ich? Ich klaue sicher nicht. Ich suche mir eine andere Gelegenheit, wo ich unbeobachtet bin. Vielleicht ein größeres Geschäft oder weiß ich was, wo der Ladenbesitzer nicht so viel Zeit hat. Das Wissen um Gottes Gegenwart schützt uns vor Fehltritten und Sünde. Ich werde nämlich auch dann nicht stehlen, wenn mich der Ladenbesitzer nicht beobachtet, weil ich weiß, ich lebe in der Gegenwart Gottes. Gott sieht das. Jetzt können die einen sagen, ja genau, das ist jetzt wieder das Samichlaus-Prinzip, oder? Warte nur, bis der Samichlaus kommt, der sagt dir dann das schon. Aber das ist das Prinzip des Schutzes. Dass ich mir bewusst bin, dass mir Gott zusieht, das hat mich schon vor manchen Sachen beschützt, wo ich wirklich auf mich allein gestellt war. Ich hätte anders entscheiden können, niemand hätte das wahrgenommen, aber ich wusste, Gott weiß, was ich tue. Dann habe ich eben versucht, das Richtige zu tun. Das ist ein Schutz. Und wer so leben will, dass er ein Leben führt, das Gott gefällt, der wird dankbar sein für diesen Schutz. Dass nicht äußere Umstände mich dazu halten, ein ehrliches Leben zu führen, sondern dass ich in meiner Person selbst so viel Orientierung habe, dass ich ein ehrliches Leben führen kann. Paulus war sich bewusst, dass er in der Gegenwart Gottes lebt. Er sagte, oder rede ich etwa Menschen nach dem Mund? Ich gehöre Christus und diene ihm. Wie kann ich da noch den Beifall der Menschen suchen? Paulus wusste, ich stehe vor Gott, nicht vor Menschen. Ich suche nicht den Beifall vor Menschen, denn Gott ist mein Zuschauer. Gott beobachtet mich. Ich bin für ihn unterwegs. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und Josef ist ein herausragendes Beispiel für einen Mensch, der sich der Gegenwart Gottes bewusst war. Als ihn die Frau des Potiphars ins Bett ziehen wollte, weigerte er sich, dies zu tun, obwohl sie das mehrfach versuchte. Und Josef war ja, er sagt, praktisch ihm war die ganze Verwaltung des Besitzes seines Herrn anvertraut. Er hatte praktisch in diesem Besitz mehr zu sagen als der Herr. Und jetzt wollte ihn die Frau seines Chefs ins Bett reinziehen. Ist noch verlockend. Weiß doch nicht, ob sie hübsch war, aber sie war eine gute Partie. Den Mann hätte man dann irgendwie abmurksen können nachher, der wäre dann irgendwie gestorben, das wäre nicht so tragisch gewesen. Da hätten sie bestimmt einen Weg gefunden. Dann wäre er ein reicher Mann gewesen. Aber da, Josef sagt, nichts hat er mir vorenthalten, mein Chef, außer dich, seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Er hat in der Gegenwart Gottes gelebt. Er wusste, wenn ich das tue, auch wenn das der Meister, mein Chef, nicht erfährt, so erfährt das Gott und ich versündige mich gegen Gott. Das will ich nicht. Das ist eine große Hilfe für uns. Nehmen wir einmal an, die im Internet surfen, das scheint für viele ein Problem zu sein. Da kann man ja so mancherlei ersurfen. Da klickt man sich durch. Kann man sich vorstellen, wie ein Kiosk ist das Surfen, oder? Beim Kiosk hat es ein Facts und da hat es ein Tagesanzeige und da hat es ein NZZ und dann hat es aber auch noch Pornohefte und so weiter. Da hat es alles. Und die Frage ist, was ich da rausnehme und was ich kaufe. Ob ich Kaugummi kaufe oder ob ich ein Pornoheft kaufe, ist ein bisschen ein Unterschied. surfe ich da im Internet rum. Und dann ist man ja noch allein, am Kiosk kann ja noch einer aus der Gemeinde ja plötzlich neben mir stehen, oder? Aber zu Hause, da bin ich ganz für mich, da kann ich klicken, wo ich will. Und wisst ihr, das Problem ist nicht das Internet. Weil im Internet kann man viele gute Sachen abrufen, sogar unser Sonntagsdate. Das Problem bin ich. Was ich öffne und wohin ich gehe. Und wenn ich meine, ich sei allein und niemand sieht das, dann täusche ich mich, weil Gott mich sieht. Und beim Internet ist es noch mal so ganz interessant, finde ich auch noch interessant, nicht nur Gott sieht das, sondern auch andere, zum Beispiel Sedi, kann vermutlich bei mir nachgucken, welche Seiten ich aufrufe. Wenn ihn das interessiert, sagt, ah, der Jürg, was guckt er sich da an? Oder wir haben jetzt das gesehen mit dieser Kinderporno-Sache. Die waren allein zu Hause, haben Dinge runtergeladen. Aber das hinterlässt Spuren. Und genau so hinterlassen unsere Verhaltensweisen Spuren. Bei Gott ist das registriert. Vielleicht ist das für die einen Bedrohung. Für mich ist es eine Hilfe. Ich bin froh, dass ich das weiß, dass mir Gott zusieht. Und ich bin froh, dass ich das weiß, gerade auch bei den Dingen, die ich gerne sehen würde und weiß, dass sie mir nicht gut tun. Das kennt ihr ja vielleicht auch. Wir gucken ja Dinge nicht an, weil sie uns nicht gefallen. Wir verabscheuen sie zwar und sprechen, dass wir sie verabscheuen, aber irgendwie reißt es uns trotzdem. Da sind wir so manchmal dekadent in uns selbst. Wir sagen, ja, das ist alles Schmutz, aber irgendwie gucken wir diesen Schmutz trotzdem gerne an. Das ist eben die Sünde, ist verlockend. Wenn Sünde nicht verlockend wäre, würden wir sie nicht tun. Wenn sie uns nicht etwas versprechen würde, würden wir, wenn wir von Anfang an sehen, ja, das ist nicht schön oder weiß ich was, würden wir es gar nicht tun. Aber es ist verlockend und in dieser Verlockung hilft mir tatsächlich immer wieder dieser Gedanke, Gott ist mit mir. Und dieser Gedanke und dieses Wissen schützt mich vor Fehltritten. Und ich hoffe, dass es das weiter tut. Und auch uns. Und nun drückt David noch seine Abscheu gegenüber den Menschen aus, die Gott verachten. Es kommt auch plötzlich in diesem Psalm gegen Schluss ein Aufruf, Gott soll sich rächen an diesen Gottlosen. Und irgendwie ist das, erschrickt man fast, wenn man das liest. Und es war doch alles so schön, Gott ist überall und so. Und jetzt plötzlich mal diese, fast wie eine Hasstirade kommt einem das entgegen, gegen die Gottlosen. Damit wird aber deutlich, in welcher Hingabe David Gott liebt und ihm dient. Und es ist für ihn unerträglich, wenn sein Gott verlästert und verpönt wird. Das kann man vergleichen, wie wenn jemand über meine Frau und über meine besten Freunde, über meine Kinder in aller Öffentlichkeit Böses erzählt und sie verleumdet. Entgegen jeder Wahrheitsgehalt. Sie verschreit in aller Öffentlichkeit. Meint ihr, dass ich dann sagen würde, ja, das ist ein lieber Kerl, der das macht? Ich habe den so gern, dass der so über meine Frau lästert. Stimmt zwar nicht, aber ich liebe ihn. Nein, ich glaube nicht, dass ich so reagieren würde. Ich würde Gerechtigkeit fordern. Ich würde sagen, das kann doch nicht sein, dass man so über meine Freunde, über meinen Ehepartner, über meine Kinder spricht und dann ist es nicht einmal wahr. Wir müssen das mal aus der Sicht sehen. Und manchmal täte es uns gut, wenn wir uns ein bisschen aufregen würden, wie man über Gott spricht. Und wenn wir nicht alles so gleichmütig hinnehmen würden. Und wir merken würden, dass Gott einfach beleidigt wird und dass das nicht gehen kann. Und David hat das nicht einfach so hingenommen. Er fühlte sich betroffen, wenn sein Gott so gelästert wird, den er ganz anders kennt, der eben mit ihm ist, der ihn begleitet. Er hält das nicht aus, dass Leute da sind, die öffentlich über diesen Gott lästern und ihn durch den Dreck ziehen. Er ruft Gott an und bittet ihn, dass er dafür recht sorgt. Aber David bleibt nicht bei diesem Gedanken stehen. Er weiß um seine eigene Unzulänglichkeit. Sein Leben ist ja auch nicht nur von Siegen gezeichnet, sondern auch von Niederlagen, auch von großen Sünden bis zum Ehebruch und Mord. Er weiß, dass er sein Leben nicht einfach so problemlos im Griff hat. Er weiß um die Möglichkeit, dass er selbst vom richtigen Weg abkommen kann. Hier ist nicht ein selbstsicherer Mann vor uns, der über die anderen schimpft, mit der erhabenen Stimme dessen, der weiß, ich werde es eh schaffen, weil ich gut bin. Hier ist ein Mann, der ganz offen sein möchte und der sich darauf konzentrieren möchte, Gott treu zu bleiben. Und dazu braucht er Gottes Hilfe. Durchforsche mich, sagt er, Gott. Sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken, und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass Gott uns auf den rechten Weg bringt, wenn wir von ihm eine Antwort möchten. Wenn wir wirklich von Gott hören möchten, was er von uns denkt. Und wenn das durchforsche mich Gott und sieh mein Herz und prüfe meine Wünsche und Gedanken nicht nur so fromm dahingeredet ist, dass ich es mal gesagt habe, sondern dass der tiefe Wunsch damit verbunden ist, Herr, zeige es mir. Und ich denke, das täte uns allen immer wieder mal gut. Ich denke, wir Christen sollten die Menschen sein, die einen sehr hohen Grad an Selbstkritik zulassen und üben an sich selbst, dass sie zulassen, dass Gott an mir arbeitet. Und ich habe das mal erlebt, als wir so eine schwierige Situation in unserer Ehe hatten. Wir waren jung verheiratet. Also ich weiß nicht, einige 2-3 Jahre vielleicht. Und das war eine schlimme Situation. Ich war im vollzeitlichen Dienst, in der Jugendarbeit, viel unterwegs. Meine Frau war noch im Kindergarten tätig. Und wir hatten viel zu tun. Und dann hat das bei uns eine ziemlich starke Krise ausgelöst. Und ich war mir eigentlich bewusst, ich arbeite ja für den Herrn und bin unterwegs und so. Eigentlich ist es ja nicht mein Problem. Eigentlich ist es das Problem meiner Frau. Aber ich wusste ja, eigentlich sind ja immer zwei schuldig, aber irgendwie, ich habe das für mich so zurechtgelegt, ich bin da nicht so schuldig und so weiter, wie das so ist. Ihr kennt ja das. Ich habe natürlich auch gebetet, weil ich ja gläubig bin, oder? Und das ist dann so weitergegangen, dann bin ich einmal, das ist mir wirklich geblieben, weil das war so ein, gibt so einige Schlüsselerlebnisse in meinem Glaubensleben und die mich länger kennen, die hören dann halt immer wieder mal dasselbe. Weil man kann ja nicht immer neue Erlebnisse erdichten. Aber so Schlüsselerlebnisse zeigen doch einiges. Also ich war in Rasa, ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Jugendarbeit und dann habe ich in Rasa eine Blockwoche. Dann bin ich in Rasa, war ich allein im Zimmer und dann habe ich Gott nochmal gesagt, Herr, zeige mir, so habe das mehr so eben auch wieder, was mein Anteil ist an der Schuld, an der Situation, in der wir jetzt stecken in unserer Ehe. Und dann bin da glaube ich hingekniet, da habe ich mich ins Bett gelegt, wollte schlafen und dann ging es los. Dann ging es los, dann kam ein Gedanke am anderen. Wie wenn mir Gott da wie Schuppen von den Augen weggenommen hätte. Ich bin aufgestanden, habe einen Block genommen und habe alles aufgeschrieben. Und ich weiß nicht, ob ich noch am selben Abend oder am nächsten Tag, ich glaube sogar noch am selben Abend bin ich ans Telefon und habe meine Frau angerufen und gesagt, du, es tut mir leid, wenn ich zurückkomme, ich werde dir das sagen. Und ich hatte eine ganze Liste. Gott hat mich durchforscht und hat mir gezeigt, wo ich blind für mich selbst war. Und dann war ich der Schuldige. Da habe ich gecheckt, dass ich das Problem ja war, nicht meine Frau. Obwohl ich in meinem frommen Eifer gemeint habe, sie sei es. Und sie sei noch weniger fromm als ich. Durchforsche mich, Herr. Und es ist immer eine Herausforderung, dass wir das zulassen, dass Gott dann wirklich spricht. Weil das kann dann heißen, dass Gott mir den Blick für mich selbst öffnet. Und das kann vielleicht ein bisschen schmerzhaft sein für den Moment. Aber es ist heilsam. Und das wünsche ich uns, dass wir das lernen, uns durchforschen zu lassen. Auch in Situationen, wo wir uns vielleicht nicht selber gar nicht so richtig verstehen. Oder in Streitsituationen, dass wir zulassen, dass Gott mir etwas sagen könnte und etwas zeigen, was für mich vielleicht auch unangenehm ist. Aber es ist heilsam. Und vielleicht werden wir dann, wenn wir solche Dinge erleben, auch barmherziger mit anderen Menschen. Weil auf einmal merken, so gut sind wir auch nicht. Ich habe auch Erlebnisse, wo ich erlebt habe, das war für mich wie wenn Gott seine Hand von mir weggezogen hätte. Und wie er mir hätte sagen wollen, guck Jürg, wenn ich nicht mehr bei dir bin, dann geht's dir so, dann bist du so eine. Du brauchst mich. Da bin ich also auch schon mal über mich erschrocken. Da habe ich gemerkt, dass so einer wäre ich. Aber du hast aus mir ein anderer gemacht. Manchmal sieht Gott, wie wenn er sich entziehen würde, um uns wieder mal zu zeigen, wer wir sind und was wir ihm zu verdanken haben. Durchforsche mich, Gott, ziehe ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Ich hätte dort das durchstieren können. Vielleicht hätte ich mich sogar von meiner Frau getrennt, ich im vollzeitlichen Dienst. Ich wäre gut weggekommen. Guck mal, wie der Jürg predigt und wie er Bibelstunden macht, wunderbar. Aber ich hatte das Problem. Fromme Tätigkeiten können auch Sünden zudecken. Und je mehr Sünden wir manchmal haben, desto frömmer werden wir manchmal. Weil wir meinen, wir könnten das ausgleichen mit mehr Frömmigkeit. Aber wir sollten uns vielleicht besser mal durchforschen lassen und die Sachen klären. Paulus sagt im Zusammenhang mit dem Abendmahl, würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Auch hier beim Abendmahl ist Selbstkritik angebracht. Wenn wir uns selber prüfen, wenn wir uns selber erkennen und die Sachen in Ordnung bringen von uns aus, ist es immer besser, als wenn wir warten, dass Gott eine Maßnahme ergreifen muss. Und wenn er eine Maßnahme ergreift, dann ergreift er sie, um uns zu schützen, so wie das Paulus hier sagt, um uns zu bewahren. Also, gehen wir doch geborgen ins neue Jahr, so habe ich nämlich diese Predigt überschrieben. Wir sind von Gott umgeben. Leben wir dieses Jahr, egal was kommen mag, ob wir schwer krank werden, ob wir sogar sterben, ob uns ein großer Schicksalsschlag entgegenprallt. Gott ist mit dir. Immer. In den tiefsten Stunden dieses Jahres, die wir oder du durchleben musst, Gott ist mit dir. Du bist umgeben von ihm. Er verlässt dich nicht. Und dieses Bewusstsein ist auch ein Schutz gleichzeitig, dass ich weiß, was ich tue, tue ich vor den Augen Gottes. Das hilft mir, ein Leben zu führen, das nicht nur in der Öffentlichkeit ein wahres Leben ist, sondern auch im Verborgenen stimmt. Nicht nur ein Leben, das blendet, sondern auch ein Leben, das Tiefgang hat. Und ich wünsche uns allen, dass wir immer wieder bereit sind, ich muss es euch ganz ehrlich sagen, für mich ist das auch immer wieder eine Entscheidung, mich darauf einzulassen, mich von Gott korrigieren zu lassen, mache ich auch nicht vollautomatisch. Einmal gemacht ist nicht immer gemacht. Aber ich wünsche uns, dass wir diese Offenheit haben zu Gott, dass wir uns immer wieder mal durchleuchten lassen und ihm sagen, Herr, durchforsche mich. Und ich will jetzt bereit sein, wirklich das entgegenzunehmen, was du mir offenbarst. Und ich will das anpacken. Und dann werde ich euch garantieren, werden wir geistliches Wachstum erleben. Dann werden wir reifen. Wir können 1000 Bibelstellen auswendig kennen. Wenn wir nicht Gott zulassen, dass er uns durchforscht und auf den rechten Weg bringt, nützen uns diese 1000 Bibelstellen nichts. Wir können höchstens die Leute faszinieren, wie viele Bibelstellen wir kennen. Aber Gott will mehr, als dass wir Bibelstellen rezitieren. Er will, dass wir reife Persönlichkeiten werden. Menschen, die eine Ausstrahlung haben, weil wir Kinder Gottes sind. Wir werden staunen, was für ein Segen das ist. Der Herr segne uns. Im Jahr 2003, ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der in uns lebt und mit uns ist und uns überall sieht. Damit schenkst du uns eine enorme Geborgenheit. Wir sind nicht allein. Wir werden verstanden von dir, der du uns erschaffen hast. Es ist für uns ein Schutz zu wissen, dass du mit uns bist und dass du alles siehst, dass du unsere Gedanken kennst. Und es ist ein Vorrecht, dass du uns durchleuchten kannst und die Blindheit, die wir für uns selber haben, aufdecken kannst, damit wir Menschen werden, die reif sind und deren Leben nicht nur in der Öffentlichkeit stimmt, sondern auch ganz persönlich. Herr, schenke uns immer wieder die Demut, dass wir uns von dir aufzeigen lassen, wo wir Korrektur benötigen. Schenke, dass wir in jeder Situation, die auf uns zukommt, in diesem Jahr, nie vergessen, dass du mit uns bist, dass du uns kennst. Wir danken dir und beten dich an.